Hi Dänemark, meine Themen heute sind Kolding, Fredericia und Mittelfart. Und mit Mittelfart der goldenen Mitte geht's auch dann sofort los. Die Lage von Mittelfart im Erdbuch von König Waldemar, einst als Mahlefa und Mahelfa bekannt, ist bereits aus dem Namen ersichtlich. Die heutige Kleinstadt war einst die Überfahrtsstelle über den kleinen Belt zwischen Strieb und Fönsöre, direkt an der schmalsten Stelle des Gewässers und lag somit lukrativ eingebettet in der Mitte. Mittelfart entstand wahrscheinlich aus einer kleinen Fischersiedlung. Allerdings ist die Geschichte erst seit dem 12. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Durch zahlreiche, weit in die Vergangenheit zurückreichende Funde sind sich viele Forscher zudem sicher, dass auch Mittelfarts Historie schon viel früher, in der Zeit von Jägern und Sammlern, seinen Anfang nahm. Nebulöser geht es jedoch dann zu, wenn über die sogenannte Gormsborg gesprochen wird. Hierbei soll es sich um einen wichtigen Königshof handeln, von dem angeblich Steine und Überreste einer Brücke auf einem Feld beim Kirchhof gefunden wurden. Bewiesen gilt dies zwar bis heute nicht, aber ein Kirchbucheintrag aus dem Jahr 1623 liefert eventuell einen kleinen Hinweis. Das westliche Ende von Mittelfart ist augenscheinlich der älteste Teil, in dem einst ein Herrensitz lag, der die Burg genannt wurde. Große Entwicklung am kleinen Belt. Mittelfart war bereits im frühen Mittelalter eine stark wachsende Siedlung. Die Lage am kleinen Belt, aber auch lukrative Handelsverbindungen innerhalb des Königreiches lockten immer mehr Händler und Kaufleute an. Trotz dieses Wachstums galt Mittelfart im Vergleich zu anderen Städten auf Fyn wahrscheinlich zwar immer als recht überschaubarer Ort, war aber dennoch in aller Munde bekannt. So kam es auch, dass Mittelfart im Jahr 1496 durch König Hans die gleichen Privilegien wie Odensee und Assens erhielt und dadurch noch mehr an Bedeutung gewann. Neben dem Anlegen der Fähre über den kleinen Belt trieben zahlreiche Kaufleute Handel. Und in diversen Auseinandersetzungen mit Schweden war der Ort ein wichtiger Militärstützpunkt. Trotzdem muss erwähnt werden, dass auch Mittelfart in einigen Zeiten stark unter der Pest und Bränden litt, was die Einwohnerzahl dezimierte. Doch der Wachstum der kleinen Stadt blieb selbst durch solch unsägliche Einbußen ungebrochen. Es wurde eine Lateinschule in der Brogäwe errichtet. Und auch in den Schleswiger Kriegen wurde Mittelfart erneut als militärische Basis genutzt. Mit dem Einzug der Industrialisierung erlebte die stetige Entwicklung einen weiteren Boom, der sich durch das Errichten von Handelshäusern und Fabriken manifestierte. Diese Entwicklung gipfelte schließlich im Bau der heute als alte Lillebæltsbro bekannten Eisenbahnbrücke, die Jütland und Fyn auch ohne Fährüberfahrt miteinander verbindet. Vielseitigkeit und Umweltbewusstsein als Statement. Inzwischen ist Mittelfart zu einer lebendigen Kleinstadt gereift, die eine rege Kneipenszene bietet und so einiges für Kunst sowie Kultur tut. Vor allem aber die Umwelt liegt der Kommune Mittelfart am Herzen und zahlreiche Projekte zum Schutz der Natur wurden initiiert. So wurde bereits im Jahr 2009 beschlossen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2019 jährlich um 7% zu senken und somit ein deutliches Zeichen für das heutige Umweltbewusstsein zu setzen. Der Naturpark Hinsgaul Dö Havë ist ebenfalls ein Beispiel dafür, wie bewusst die Kommune mit seiner Umwelt und Natur umgeht. Die Landschaft im Naturpark ist seit dem 13. Jahrhundert nicht durch den Menschen verändert worden und es wird laufend in die Vermehrung von Rehwild investiert, das als natürliche Bewohner den Naturpark bereichert. Hier könnte sich sowohl die Einwohner der Kommune als auch Gäste an der unberührten Natur erfreuen und Entspannung vom Alltag finden. Zudem wird viel für die Bewahrung historischer Relikte wie frühzeitliche Gräber, urtümliche Siedlungsplätze und mittelalterliche Gebäude getan. Allerdings wird bei all dem Denken an die Vergangenheit auch das gegenwärtige Leben nicht aus den Augen verloren, was an den bunten Cafés, Restaurants und dem sehr beliebten eintägigen Festival Rock ohne Bron zu sehen ist, auf dem rund 20.000 Besucher in toller Kulisse miteinander feiern. Attraktionen von Mittelfart, zum Beispiel die Ausstellung über Schweinswale. Im Jänner Frieshus, einem schönen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, können schon die kleinsten Gäste viel Wissenswertes über den Schweinswal lernen. Und das Bridgewalking. Auf einer Brücke gehen bekommt hier eine ganz neue Bedeutung, denn in Mittelfahrt kann die alte Lillibellsbro auf eine ganz andere Weise erlebt werden, indem sie mittels Bridgewalking, zu Deutsch Brückenlaufen, erklommen wird. Mit erfahrenen Guides, mit denen gemeinsam bis in 60 Meter Höhe gestiegen wird, geht es über das historische Bauwerk. Die alte Lillibellsbro wurde von 1926 bis 1935 erbaut und stellte die erste Brückenverbindung zwischen Fünen und Jütland dar. Bis zu 20 Teilnehmer können auf einer geführten Tour die beeindruckende Brücke aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und gleichzeitig einen herrlichen Ausblick über den kleinen Belt genießen. Nebenbei erzählen die Guides viel Wissenswertes über die Geschichte der Brücke und die Landschaft dieses Gebietes. Wer also schwindelfrei ist, Lust auf ein wenig Action hat und sich vom leichten Rütteln der Bahn, die auf der Brücke entlang braust, nicht verunsichern lässt, für den ist das Bridgewalking absolut empfehlenswert. Und in Aktion könnt ihr die Brücke selbst sehen, weil sie bei einem Video von DK-Ferien die Kulisse für die Band Crapshot gegeben hat. Fredericia, eine Stadt für den König. Fredericia gehört definitiv zu Dänemarks jüngeren Städten, die um 1649 eigentlich als Festung geplant war. Da die Lage direkt an der Ostsee gegenüber der einflussreichen Insel Fünen äußerst lukrativ erschien, machte König Friedrich III. Sich persönlich für die Stadtentwicklung stark. Denn neben dem Bau der Festung war dem König auch der wirtschaftliche Aspekt des Standortes durchaus bewusst. Und so erhielt Fredericia bereits am 16. Dezember 1650 das Stadtrecht, um Handel mit Deutschland und anderen Ländern treiben zu können. Ursprünglich wurde die Stadt übrigens Frederiksodde genannt, da sie sich direkt am Ende einer Landspitze, Odde, befand, aber schon in der Renaissance, genauer am 16. April 1664, wurde der Name in den lateinischen Begriff Fredericia gebeugt. Durch die neue Namensgebung sollte die Wirkung der Stadt auch im Ausland gestärkt werden, da Latein zu damaliger Zeit die Sprache der Gelehrten war und somit Bildung und Wachstum damit verbunden wurden. Krieg und Frieden in Fredericia. Die Festung Fredericias wurde schnell zur Nebensache, denn stetig nahm das Wachstum der Stadt durch Handel zu, als schließlich die Schwedenkriege in der Zeit zwischen 1657 und 1660 auch über Fredericia hereinbrachen, war die Sorge groß, dass die kleine Festung dem nicht standhalten würde. Zunächst sah es so aus, als wäre diese Sorge unbegründet gewesen, doch dann schlugen die Schweden mit voller Härte zu und nahmen Festung sowie Stadt ein. Um diesen Standort nachhaltig zu schwächen, wurde große Teile abgebrannt. Viele Dänen verloren grundlos ihr Leben und als die schwedische Besetzung schließlich endete, musste Fredericia noch einmal ganz von vorne beginnen. Die Bewohner Fredericias ließen sich von den schrecklichen Erlebnissen jedoch nicht unterkriegen, bauten ihre Stadt mit eigenen Händen wieder auf und erschufen so einen noch prächtigeren und wirtschaftsstärkeren Ort als zuvor. Die Wirtschaft nahm Fahrt auf, besonders die Fischerei, die Seefahrt und der Güterhandel blühten. Der Wohlstand der Stadt zeigte sich auch im Baustil der Häuser, die oftmals epochal geprägt gebaut wurden und so auch nach außen hin präsentierten, wie gut es Fredericia und seinen Bewohnern ging. Doch leider sollte dieser Friede nicht auf ewig währen. Zeig keine Furcht, du bist ein tapferer Landsoldat. Als der Schleswiger Krieg von 1848 bis 1850 tobte, rückte der Fokus erneut auf Fredericia. Der Standort war auch zu dieser Zeit einfach zu lukrativ, als ungenutzt zu bleiben. Jedoch war die Festung nie wieder großartig aufgebaut worden und befand sich in solch einem schlechten Zustand, dass die schleswig-holsteinischen Truppen diese im Jahr 1849 ohne große Mühen einnehmen konnten. Fredericia war also erneut eine besetzte Stadt, aber dieses Mal konnten die Feinde durch einen kühnen Zusammenschluss einiger dänischer Brigaden bereits in der Nacht auf den Juli 1849 wieder beendet werden. Die vielen alten Kriegsgräber und Denkmäler sowie die bekannte Skulptur »Der tapfere Landsoldat« erinnern noch heute an diese Schlacht, die so glorreich durch den Mut der Dänen gewonnen werden konnte. Und so kommt es, dass sich auch heute noch alljährlich am 5. und 6. Juli tausende Einwohner und Besucher der Stadt zu einer ganz besonderen Zeremonie mit Fackelzug, Musikumzügen, Militärparaden und Konzerten zu Ehren der Gefallenen und zur Feier des Sieges versammeln und sich dabei in prächtigen alten Uniformen und Kostümen zeigen. Mit den Füßen in der Vergangenheit, mit dem Kopf in die Zukunft. Heute gehört das bezaubernde Fredericia zum sogenannten Städtedreieck, auf Dänisch Trekantområdet, und bildet neben Kolding und Vejle eines der drei Zentren dieser Region, die nach Kopenhagen zu den wohlhabendsten in ganz Dänemark zählt. Das Städtedreieck ist idyllisch gelegen und bietet vor allem für die Urlauber etwas, die eine Städtetour ohne lange Anfahrtswege unternehmen möchten. Und da alleine Fredericia schon eine wahrlich schöne Stadt ist, lohnt sich ein Besuch immer. Der Umstand, dass Fredericia einst als Planstadt in Form einer Festung erschaffen wurde, hat sich nachhaltig auf das Stadtbild ausgewirkt. Dieser Plan ist auch heute noch auf beeindruckende Art und Weise zu bestaunen, denn die alten Straßen in Zentrumsnähe sind nahezu schnurgerade im Schachbrettmuster angelegt worden. Umgeben ist die Stadt zudem von einer sehr begrünten Wallanlage, welche zu den best erhaltensten Nordeuropas zählt und zu ausführlichen Ausflügen einlädt. Denn hier kann nicht nur entlang des Walds spaziert werden, einige Pfade führen sogar über die Anlage hinweg. Auf dem rund 16 Kilometer langen Streckennetz kann auf begrünten Wegen gewandelt werden, vorbei an alten Kanonen, Wachgebäuden, Pulverkammern und natürlich verläuft auch ein Pfad an der berühmten Skulptur »Der tapfere Landsoldat« vorbei. Der schöne Ausblick von der Wallanlage über die beiden Brücken und den kleinen Belt ist zudem sehr empfehlenswert und lädt zum Verweilen ein. Der Yachthafen von Fredericia liegt südlich des Güterhafens in Eritsö und versprüht ein schön angenehmes maritimes Flair, welches besonders Segelfans erfreuen wird. Für Badenixen, Wasserratten und Sonnenanbeter liegt der herrliche Sandstrand Österstrand nur ungefähr 1 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und bietet neben einem tollen Strand auch Umkleidekabinen, ein Café und die Klassifizierung blaue Flagge für eine ausgezeichnete Wasserqualität. Und im Umland befinden sich neben der malerischen Küste auch naturbelassene Landschaften und Naherholungsgebiete, die zu ausgiebigen Erkundungstouren einladen. Attraktionen, zum Beispiel das Fredericia Theater. Als Theater der Spitzenklasse präsentiert sich das Fredericia Theater. Hier wird Bühnenkunst auf Weltklasse-Niveau gezeigt und internationale Produktionen von Rang und Namen nutzen die wunderschönen Räumlichkeiten. Der Mäsby-Spielpark. Der Mäsby-Leihepark, zu Deutsch Mäsby-Spielpark, ist Dänemarks größter Gratis-Spielpark und befindet sich in idyllischer Lage auf dem Aktivitäts- und Naturgebiet Mäsby-Parken von Fredericia. Besonders Kindergärten, Schulen und Tagesstätten nutzen die tollen Angebote des großen Familienparks. Aber von Jahr zu Jahr kommen auch immer mehr Urlauber aus dem In- und Ausland dazu. Hier können große und kleine Gäste gemeinsam interessante Themenbereiche wie den Riesenspielplatz, die Tarzanbahn und eine Verkehrsschule entdecken, während das Indianerlager und die Westernstadt für Spaß und Abenteuer sorgen. Zudem gibt es auch freien Eintritt zu einem Wildpark mit Tieren wie Ziegen, Hühnern und Gänsen, was besonders bei den kleinen Besuchern stets gut ankommt. In der Sommerzeit spielt zusätzlich ein Puppentheater und sorgt nochmal extra für Abwechslung. Kolding. Wohl auch deshalb hat Kolding gemeinsam mit seinen beiden Nachbarstädten Vejle und Fredericia eine überaus gute Wirtschaftsprognose. Gemeinsam bilden sie nämlich das sogenannte Städtedreieck, dänisch Trekantområdet. Sollten Sie und Ihre Familie einmal Lust auf eine Städtetour ohne allzu lange Anfahrtswege haben, so bildet sich dieses Städtedreieck sehr an. Die gemütlichen Fußgängerzonen der Stadt laden zum entspannten Flanieren ein. Dort gibt es zahlreiche einladende Restaurants und Cafés, von familienfreundlich bis hin zum Gourmet-Tempel. Shoppingträume können Sie sich im Einkaufszentrum Kolding Store Center erfüllen. Zu den größten Attraktionen der Stadt gehören Schloss Koldinghus, Jütlands letzte Königsburg. Das ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert stammende Schloss brannte im Jahre 1808 vollständig aus. Die Renovierungs- und Rekonstruktionsarbeiten zogen sich bis ins Jahr 1990 hin. Heute beherbergt das hoch über der Stadt gelegene Schloss das Kulturhistorische Museum der Stadt. Auch die anderen in der Stadt ansässigen Museen laden zu einem Spaziergang durch die Kunstgeschichte ein. Sehr interessant ist außerdem die Nikolaikirche von Kolding, ursprünglich im frühgotischen Baustil errichtet, wurde auch sie in den folgenden Jahrhunderten immer wieder umgebaut und kann heute eine überaus bewegte und ereignisreiche Geschichte vorweisen. Die vielen Hügel und Täler im Umland sind charakteristisch für die Region. Das abwechslungsreiche Gelände lockt mit Naturerlebnissen im Wald und am Wasser. Direkt vor Kolding liegt das über die Grenzen hinaus bekannte Legoland, wo wohl jedes Kind einmal gewesen sein will. Dann noch weiteres zum Schloss Koldinghus. In der Stadtmitte von Kolding liegt das im 15. Jahrhundert erbaute und mehrmals umgebaute Schloss Koldinghus. Früher handelte es sich um eine Burg zur Bewachung der Grenze zwischen dem Königreich Dänemark und dem Herzogtum Schleswig. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde diese schließlich zu einem Schloss ohne Verteidigungsanlagen umgewandelt und bis zum 18. Jahrhundert als Residenz des Königs genutzt. Als der König dann seine Residenz wechselte, begann das Schloss zu verfallen. Während der Napoleonischen Kriege geriet es 1808 sogar in Brand und wurde erst 1890 wieder aufgebaut. Heutzutage dient es als Museum mit einer bedeutenden Sammlung von Kunstwerken des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Auch die vornehmen Gebäude, wie zum Beispiel die Schlosskirche, der Rittersaal, die Bibliothek oder aber das düstere Verlies, sind definitiv einen Besuch wert.